Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Ich bin Thomas, mein Kollege ist der Christian. Hallo, sag auch mal was, Christian.
Ja, ich sag auch jetzt mal was hier.
So, gut, reicht.
Herzlich willkommen, genau, reicht mir auch schon mit euch jetzt hier. Schnauze voll, ich kündige.
Wir reden über eine Band, die 80er Jahre geprägt hat, wie kaum eine andere, wenn es um düstere Musik geht. Natürlich reden wir von The Sisters of Mercy und wir haben was ganz Spezielles mit euch vor. Zwar gibt es diese Folge, in der reden wir bis zum Album Flatland, und in der nächsten Folge haben wir jemanden zu Gast, nämlich den Andreas Bruhn. Der war ab 1989 Mitglied bei Sisters of Mercy und der erzählt uns dann, wie es danach weiterging. Aber heute geht's quasi bis zu Flatland.
Ja, das waren noch Zeiten, kann man nicht anders sagen, ne?
Ja.
War das für dich auch so, die Eintrittskarte in die düstere Musik?
Ja, definitiv. Ich kann mich wie heute noch erinnern, dass mir ein Schulkollege das First and Last and Always Album auf Kassette mitgegeben hat. Und ich habe mir das angehört und es plätscherte so dahin, bis dann Amphetamine Logic kam und dann war ich total gecasht, weil der Gesang da so eskaliert ist. Und dann habe ich mir es gleich nochmal angehört und seitdem habe ich es eigentlich immer wieder gehört. Und da war ich dann komplett auf Sisters drauf, ja. Und du?
Also war auch so ein, wie sagen die jungen Leute heute, Awakening. Ja. Ja. Waren auch noch ein paar andere Sachen, aber Sisters war schon echt krass. Also Marianne und so, boah, alter Schwede, habe ich immer gedacht. Mann, der muss aber ganz böse sein, der Mann.
Ja, schauen wir mal, ob es so ist. Also ich kannte da schon Sachen wie The Cure und so, aber bei vielen von den Sachen hat es halt immer, ich möchte es jetzt nicht despektierlich klingen, aber es hat immer so ein bisschen was Weinerliches, mir geht so schlecht. Und das hatte Sisters halt nicht, das war halt richtig, es hat mehr diesen Rockansatz, wenn wir auch erfahren, warum das so ist. Und die tiefe Stimme, die ist halt einfach geil gewesen.
Das kann man ja, nicht das hat sagen. Kein Genüle, ne?
Ja.
Das ist ein richtiger Männer. Der Herr Eldridge, der klingt ja auch, als wenn er literweise, weiß ich nicht, Brennspiritus trinken würde oder so.
Schauen wir mal, was sein Problem war, womit er sich beinahe zugrunde gerichtet hat. Werden wir alles erfahren, und warum das so klingt, wie es klingt, werden wir auch erfahren. Ich habe wie immer für euch zwei Wahrheiten und eine Lüge über Sisters of Mercy. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was die Wahrheiten und was die Lüge waren. Lüge-Wahrheit Nummer 1. Für das Flatland-Album wollte Andrew Eldridge ernsthaft, dass Filmregisseur Werner Herzog das Album produziert. Mhm. Lüge-Wahrheit Nummer 1. Lüge-Wahrheit Nummer 2. Andrew Eldridge hat seine Sonnenbrille nicht einmal abgezogen, als sie 1983 wegen eines Konzerts in West-Berlin auf der Transitautobahn durch die DDR fahren mussten und der Grenzschützer mit vorgehaltener Waffe von ihm verlangte, die Sonnenbrille für die Passkontrolle abzuziehen. Und er hat sie aufbehalten. Stimmt oder stimmt nicht? Lüge-Wahrheit Nummer 3. Andrew Eldridge trug zu Zeiten der First and Last and Always immer einen Hut, weil ihm durch seinen extremen Speed-Konsum immer die Haare ausfielen. Er das aber niemandem zeigen wollte, um sein Image als unzerstörbarer Popstar nicht zu gefährden.
Würde alles drei passen.
Ja, würde alles drei passen. Ich denke mir, okay, ich habe meine Haare verloren, ohne jemals Speed genommen zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so. Er hatte das Problem, aber der hatte das halt schon, wo er noch in den 20ern war. Oder auch nicht, ne? Man weiß es nicht.
Dass das nicht gesund ist, das hat mir keiner gesagt. Ja. Ich dachte mir, das wäre Erfrischung. Ja. Hatte auch so Auswirkungen wie so ein Erfrischungstuch.
Dann fangen wir mal mit dem wichtigsten Mann der Band an, der ja dann auch später alles an sich gerissen hat. Andrew Taylor heißt er eigentlich. Er hat es dann später eben umbenannt. Es hat eine Weile gedauert, bis er das gemacht hat. Und er wurde am 19.05.59 in der Nähe von Cambridge geboren. Als Sohn eines Soldaten der britischen Luftwaffe. Das war so eine typische Soldatenfamilie. Der zweite wichtige Mann, mit dem er diese Band ursprünglich gegründet hat, war Gary Marks, eigentlich Mark Perman. Der ist auch 59 geboren in Whizzernsea, ein Küstenort in Yorkshire. Yorkshire ist so eine Gegend in mehr oder weniger Nordengland und die größte Stadt ist Leeds. Und die Band ist auch immer mit Leeds assoziiert worden. Da kommt auch Craig Adams her, das war der dritte Mann, dann am Anfang, der Bass gespielt hat. Der ist am 4.4.62 geboren und Adams hat übrigens nach den Sisters dann später bei Mission gespielt und dann bei The Cult. Dann bei Spear of Destiny und Seal of Hate. Also von dem gibt es auch noch Sachen. Aber das war so die Kernbesetzung, die ganz am Anfang hat. Und die alle haben sich nur zusammengefunden, weil es in Leeds einen sogenannten F-Club gab. Und der F-Club, der ist entstanden, Was für ein Wunder, nachdem es Sex Pistols Konzerte gab in Leeds. Also ich kündige das jetzt auch schon an. Eine der nächsten Folgen, die wir machen, wird über Sex Pistols sein. Weil offensichtlich waren die wie ein Katalysator. Überall, wo die gespielt haben, haben auf einmal alle möglichen Jungs gesagt, wir machen jetzt auch Musik. Das haben wir ja schon mehrfach erlebt. Und ich fand es interessant, dass es hier auch so war. Ne? Die haben das ganze Land evangelisiert im Prinzip mit ihrer Do-it-yourself-Attitüde. Ne? Das fand ich mega interessant. Also eben kaum spielen die Sex Pistols, kommt eben eine Person, der hieß John Keenan, auf die Idee, so ein F-Club zu machen, immer an verschiedenen Orten. Am Anfang war er in der Universität. Das hat er einen Sommer gemacht, hat diverse Konzerte gemacht. Dann haben die ihn da rausgeschmissen und daraufhin hat er den Club F-Club genannt für Fuck You Club, weil er so angepisst war, dass die ihn rausgeschmissen haben und ist an andere Orte gegangen. Der hatte dann auch diverse Bands eben, die dann bei ihm gespielt haben. Was er am eindrücklichsten war für ihn, dass Polystyrene da auch gespielt hat. Die meinte er, die wäre am coolsten gewesen. Die hatten wir ja bei den toten Popstars der 80er. Also die hat es damals auch schon aufgetreten in den 70er Jahren. Ne? Also wir reden hier ja auf 76 waren die ersten Konzerte und 77 bis 82 hat er diese Clubnächte gemacht. Und dort gab es natürlich überwiegend Männer, aber es gab auch einen weiblichen Stammgast. Und sie war nicht nur Stammgast, die war auch gleichzeitig DJ. Und zwar war das die Claire Shearsby. Die war also eine der wenigen DJ, die es damals gab. Und kannst dir vorstellen, dann kommt der gut aussehende Andrew Eldritch, der sein chinesisches Studium in Cambridge abbrechen musste, weil die ihn dort rausgeschmissen haben von der Uni, weil er nichts gemacht hat. Kam er nach Leeds, hat dort auch Chinesisch studieren wollen, hat aber auch wieder nichts gemacht. Er natürlich jung, gut aussehend, mystisch, ne, war natürlich sofort mit der DJ zusammen. Ne? Und das heißt, die haben es stark kennengelernt und darüber hat er dann eben auch den Gary Marx kennengelernt, also eigentlich noch Mark Biermann. Und die beiden haben dann immer davon fantasiert, sie würden jetzt endlich mal eine Band machen. Aber im Gegensatz zu anderen Jungs, die relativ früh begonnen haben die bis in die 20er noch gar nichts auf die Reihe gekriegt, die beiden. Und dann haben sie schon alle über sie lustig gemacht. Und ihr erzählt ja immer, ihr macht eine Band, aber ihr habt ja gar nichts und ihr macht ja gar nichts. Und das finde ich schon interessant, weil wenn man sich überlegt, wie früh The Cure angefangen haben oder Depeche Mode oder auch Joy Division, ne, die haben alle einfach losgelegt dann. Und die
haben ja auch alle schon im Teenageralter dann begonnen. Ne?
Ja, die haben 4 Jahre gebraucht, bis sie mal das erste Mal ins Tonstudio gegangen sind und überhaupt mal einen Song geschrieben hatten.
Ja, vielleicht wollten sie die Sachen ursprünglich alle auf Chinesisch machen und wollten abwarten, bis Andrew das Studium fertig hat.
Ja, so das Bild, wie er so geschildert wird, ist, dass ihn nur 2 Sachen interessiert haben, Bowie und Zigaretten. Und alles, was nichts damit zu tun hat, war ihm völlig uninteressant. Deswegen hat er auch sein Studium geschmissen und ist auch rausgeflogen. Und es hat eben eine Weile gebraucht, bis er sich, glaube ich, ein Stück weit davon emanzipiert hat. Seine Arbeitsgeschwindigkeit war aber nicht gerade die schnellste. Also der war jemand, der hat am liebsten eigentlich nur rumgehangen und Videos geguckt und war mega intelligent, hat sich gern auch mit den Leuten doziert, hat nur 10 Minuten gebraucht, um das sehr schwierige Kreuzworträtsel in der Times zu lösen. Also wirklich intellektuell, aber irgendwie stand er sich damit ein Stück weit auch im Weg.
Das ist ja oft so, weil sehr intelligenten Menschen.
Ja, weil du weißt halt sofort, alles, was ich mache, ist total banal, wenn du es beginnst, weil er ist ja nicht naiv, wenn er so intelligent ist. Ne? Und das war, glaube ich, ein Problem. Auf alle Fälle, Gary Marx meinte dann, jetzt müssen wir aber doch mal irgendwas machen und er hatte ein bisschen Kohle gehabt, von der Arbeit verdient und dann hat er gesagt, okay, gehen wir hier ins Studio, was hier lokal in Leeds gibt, das Rickrack Studio und da war halt so ein typischer Fan von Supertramp an dem Mischpult gewesen. Der kannte die ganzen Bands nicht, der kannte Joy Division nicht, der kannte alles The Fall nicht und was es damals alles gab. Und der hatte überhaupt nicht verstanden, was Sisters of Mercy macht. Und die kamen dort mit einem Song, den sie geschrieben hatten, The Damage Done. Und dann hatten sie noch Watch und Home of the Hitman und noch einen anderen Titel, der aber gar nicht realisiert worden ist. Und damit sind sie ins Studio gegangen. Wenn man die Originalaufnahmen kennt, die sind auf einer dieser Best-of drauf gewesen. Das sind jetzt nicht gerade die besten Songs. Und die klingen auch nicht gerade toll produziert. Ne? Du kennst die, ne? Mhm. Was sie festgestellt haben nach diesen Studioaufnahmen, keiner von ihnen konnte Schlagzeug spielen. Das noch mit Originalschlagzeug und es klang scheiße. Was sie auch festgestellt haben, sie brauchen jemanden, der das gescheit produzieren kann und diese Musik versteht. Andrew hat sich ja selber versucht, dann auch in Folge reinzubringen. Trotz alledem hatten sie nach all den Jahren endlich mal einen ersten Song. Weil das keiner machen wollte oder weil sie auch gar nicht drauf warten wollten, dass es jemand macht, ist dann Andrew hergegangen und hat gleich sein eigenes erstes Label gegründet. Und zwar Mercyful Release. Und im Zuge dessen, dass sie im Studio waren, brauchten sie natürlich auch einen Bandnamen. Der erste wollten sie sich nennen, The Captain of Industry. Und dann hätte Taylor, also Eldridge, hätte Captain Black gehießen und Perman alias Marx hätte Captain Orange gehießen. Das sollte ein Wortspiel sein, weil Zero Range heißt keinen Umfang, also weil er keinen Stimmumfang hatte, weil er überhaupt nicht singen konnte. Aber irgendwann haben sie dann doch gemerkt, dass Sisters of Mercy ein besserer Titel ist. Eben, dann haben sie sich von einem Leonard Cohen Song geliehen. Als dann klar war, sie heißen Sisters of Mercy, kam auch klar, ihr Label heißt Mercyful Release. Das basiert auf einer Edgar Allan Poe Kurzgeschichte. Andrew Eldridge war sehr, sehr belesen und hat das natürlich auch dann entsprechend verwendet. Und er hat sofort angefangen, diese ikonischen Designs zu machen. Die hat alle er gemacht. Also hat er diesen Stern genommen und hat aus einem Anatomie-Handbuch, aus Grey's Anatomy, hat er diesen Kopf designt. Und sein Ziel war zu zeigen, okay, das soll aussehen wie von einer linksradikalen Zelle, halbrobte Armeefraktion, halb Alice Cooper. Also er wollte diese Rock-Anspielung haben und er wollte diese Links-Anspielung haben, was ihm, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen ist. Und Eldridge selber war eigentlich immer ein Fan von Motorhead und von diesen ganzen Rock-Bands. Also von Anfang an. Das waren seine Vorbilder und da wollte er eigentlich auch hin. Deswegen auch diese Alice Cooper-Anspielung. Das war das, was er da umsetzen wollte. Und dann hat er diese Sachen, haben sie die aufgenommen und sie haben direkt, bevor sie ins Studio sind, den Craig Adams noch kennengelernt als Bassspieler, weil der auch immer im F-Club abhing, seine Freundin kannte und Andrew immer gesagt hat, ja, scheiße, wir haben keinen Bassisten und so. Und dann hat Craig Adams gesagt, ich kann Bass spielen, was gar nicht gestimmt hat. Aber er war schon in einer Band, in den Expellers. Das war so eine lokale Band, die einen Plattenvertrag angeboten gekriegt hat, aber dann abgelehnt hatte. Da ist er deswegen ausgestiegen. Er konnte Gitarre spielen, aber halt keinen Bass. Aber natürlich, wenn du Gitarre spielen kannst, kannst du auch mehr oder weniger Bass spielen. Aber damit es nicht auffällt, ist er gar nicht mitgegangen ins Studio. Also die beiden haben es dann quasi allein gemacht, ohne ihn. Und das war alles so in Ordnung. Ja, klar, macht hier mal so. Aber die waren dann auf alle Fälle diese klassische Besetzung. Wie findest du die Songs, die sie da aufgenommen haben, also Damage Done?
Das sind nicht meine Lieblingssongs. Ich finde es ein bisschen kraftlos, muss ich ehrlich sagen. Und es ist halt auch noch nicht der Sound da, den wir dann später alle so geliebt haben, finde ich.
Ja.
Die klingen auch wie Demos.
Ja, die klingen für mein Empfinden noch sehr unbeholfen. Wenn ich die gehört hätte, hätte ich gedacht, was, denen wird nie was. Klar, der Gesang war nicht schlecht, aber er hatte auch noch nicht diese Tiefe wie das erste.
Und faktisch sind, also die Songs sind nicht gut.
Ja.
Das wären vielleicht Albumsongs, da hätte man die dann irgendwo unterbringen können oder so. Aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie so prägnant ist, dass es hängen bleiben würde. Ne?
Das kommt hinzu. Es kommt natürlich auch hinzu, der Produzent, der da im Studio war, der Tontechniker im Studio, der hat auch über die abgelästert und hat gesagt, das ist die schlechteste Band, die ich je im Studio hatte. Also ich war in so Anfangszeiten auch im Tonstudio. Ich bin sicher, das Tonstudio, wo ich damals war, die haben es über uns auch gesagt. Aber das haben die wahrscheinlich einmal in jedem Monat gesagt, weil du hattest natürlich damals immer Anfänger im Studio, die begonnen haben und gesagt haben, so, jetzt gehen wir halt ins lokale Tonstudio. Und die konnten, meistens konnten die diese, gerade diese Self-Musiker, wo soll es auch herkommen? Ja, also da war klar, dass die ersten Sachen eigentlich nicht so gut sind. Aber eben, Andrew hat drauf sofort sein Label gemacht und ist zu Rhino gegangen, das war ein Vertrieb, hat 1000 Stück machen lassen und hat gesagt, hört zu, ihr gebt mir die Kohle für die 1000 Stück, also ihr presst die quasi und bringt sie in Vertrieb und alles, was er nicht verkauft, das bezahle ich euch. Und alles, was er verkauft, ist ja dann quasi, haben wir ja einen Deal gemacht. Rhino hat sich gedacht, okay, ich habe schon schlechtere Sachen verlegt, machen wir das halt. Ja, und haben quasi diese erste Platte vertrieben. Qualitativ waren die selber auch nicht sonderlich zufrieden, aber sie haben trotzdem nicht resigniert und haben eben weitergemacht. Aber für sie war ganz klar, und ich glaube, das war die wichtigste Entscheidung, die sie in ihrer ganzen Bandkarriere getroffen haben, wir arbeiten ab jetzt mit Drum Machine, nämlich mit Dr. Avalanche. Weil das Drum-Problem hätten sie nie gelöst gekriegt. Du hast das geile Rhythmusgefühl und kannst wirklich auch gut Schlagzeug spielen oder nicht. Und das hat ja auch diesen Charme, diese ungewöhnliche Kombination Drum Machine mit den damals begrenzten Möglichkeiten plus Bass und eigentlich einen ganz tiefen Fassbass und dann eine Gitarre, die drüber spielt und Gesang und fertig. Das hat so keiner gemacht. Auch die anderen haben das alle nicht gemacht. Alle Bands in dem Umfeld haben immer mit echten Drummern gearbeitet, die zwar reduziert gespielt haben, aber es war halt ein ganz anderer Sound. Und diese Entscheidung haben sie getroffen und haben dann auch neue Songs geschrieben. Und das Gute war, dass Andrew Eldridge ja verstand, wie man Schlagzeug spielen muss. Er konnte es halt nur nicht so gut. Und er hat dann diese Drum Machine ganz detailliert programmiert. Und das muss man wirklich sagen, diese Drum Programming sind richtig gut, die er da gemacht hat. Also das Groove, das hat Druck. Und er hat das alles immer auf Millimeterpapier aufgemalt. Ganz genau, wie er die Drums haben will. Und das hat er dann auch entsprechend einprogrammiert und war dann halt darin sehr gut. Und gerade weil er ansonsten anfangs fast keine Synthes eingesetzt hat, hat es halt einen ganz eigenen Klang gehabt. Ne? Weil natürlich war er nicht der Erste, der mit dem Drumcomputer gearbeitet hat, aber er hat halt keinen Synthpop gemacht.
Eigentlich auch bis heute noch eine eher ungewöhnliche Mischung, dass du Leute, die also jetzt so klassische Rockmusik machen oder halt gitarrenbetonte Musik mit einer Drummaschine, fallen mir jetzt nicht so viele Bands ein, aber ich glaube, dann musst du auch richtig gut sein. Die Drummaschine läuft ja.
Ja, du musst tight spielen
können. Ja, du musst tight spielen. Also ich kenne noch eine Band, wo ich es wirklich auch immer sehr, sehr geil fand. Kennst du vielleicht gar nicht? Jet Vio. Das ist eine französische Band. Mhm. Also wo es auch richtig geil ist. Also auch in dieser Kombination. Aber das ist ungewöhnlich, aber cool.
Finde ich auch. Und einer der Gründe, warum sie das gemacht haben, war auch das, sie wollten auf keinen Fall wirken wie Genesis oder 10cc oder die Eagles, dass der Schlagzeuger singt. Das fanden sie scheiße für die Show. Und es war aber klar, dass Andrew singen muss. Also war klar, er kann auch nicht gleichzeitig Schlagzeug spielen für live. Und das war einer der Gründe, warum sie, neben dem, dass es ja ohnehin schwierig war, dass sie es dann mit der Drum Machine gemacht haben. Das Spezielle war, als dann eben Craig Adams dazu kam, also nach dem ersten Damage dann, da waren sie dann in der Situation, dass jeder das gemacht hat, was er eigentlich noch nie gemacht hat, so richtig. Eldridge musste singen, was eigentlich gar nicht sein Job war, der hat sich als Schlagzeuger verstanden. Adams musste Bass spielen, was er noch nie gemacht hatte. Und auch Gary Marx war jetzt kein besonders guter Gitarrist und hat trotzdem die Gitarre spielen müssen. Er musste das alles lernen. Also der hat zum Beispiel gesagt, ich konnte überhaupt keine Akkorde greifen, das kann ich eigentlich immer noch nicht. Ich habe direkt eigentlich Leadgitarre gespielt, deswegen gibt es auch überhaupt keine Akkorde auf den Sisters-Sachen, sondern es ist eigentlich immer nur Melodien, die der spielt, aber auch keine Soli wiederum. Und das macht diesen Stil halt auch so speziell, weil er halt kein Gitarrist war. Der kam gar nicht auf die Idee, bei den ersten Sachen das so zu spielen. Und das dann später bei der First and Last and Always mit Wayne Hussey, da ist dann natürlich klanglich anders da. In dieser Zeit hat dann auch der Perman eben seinen Künstlernamen angenommen, ne? Gary Marx. Eldridge hat tatsächlich noch länger gebraucht für den Namen, aber die haben ja nie ihre Namen auf die Platten aufgedruckt. Das war ja immer mega reduziert. Da stand nur Sisters of Mercy, Titel und zwei, drei Sachen und das Label und das war's. Deswegen fiel es gar keinem auf, dass der noch gar keinen Künstlernamen hatte. Den hat er quasi erst viel später dann festgelegt. Ne? Nachdem sie dann eben diese erste Single hatten, oder bevor sie die hat, hat Eldridge schon T-Shirts drücken lassen mit seinem Mercyful Release Sachen und so weiter. Man konnte also einen Eindruck haben, der hat viel mehr Interesse gehabt an dem Grafischen als an der Musik. Ja, da war er super detailliert und die Sachen sind ja auch wirklich geil designt. Also das hat einen großen Anteil gehabt, dass die so reduziert waren, aber so gut funktioniert haben, ne? Finde ich. Zu dem Punkt, dass sie so lange gebraucht haben, hat Gary Marx gesagt, ja, das ist schön und gut, wenn da die Leute drüber ablästern, aber wir hatten kein Geld und wir hatten kein Auto, wir hatten gar nichts. Ja? Das heißt, wenn wir uns haben treffen wollen, wir hatten auch kein Telefon oder so, dann bin ich halt beim Andrew vorbeigegangen und wenn ich Pech hatte, war er nicht da. So, und dann habe ich halt gewartet, bis er da war und wenn wir irgendwo hin wollten, mussten wir ja immer mit der U-Bahn oder mit dem Dings fahren. Also deswegen hat er gemeint, hat es bei uns halt so lange gedauert, wie wenn bei anderen Bands, die wo irgendeiner Kohle hatte, da ging es halt viel schneller. Die Platte hat sich tatsächlich relativ gut verkauft, also die 1000 Stück sind verkauft worden. Dann hat der Labelmanager, der Collins, also der Vertrieb, der hat gesagt, okay, ich finanziere euch ein Demo für neue Songs. Und da hatte Andrew dann richtig gute Songs geschrieben. Floor Show Lights, Teachers und Adrenochrome hatte er geschrieben. Mit dem haben sie dann ein neues Demo gemacht. Da hat dann auch inzwischen Adams Bass gespielt und weil er halt nur einen Verstärker und eine Fassbox hatte, hat er das halt da reingepackt. Das hat diesen Sound geprägt. Und er hat halt auch eine ganz charakteristische Art, Bass zu spielen. Das hat vor ihm halt auch so keiner gemacht.
Weil er wahrscheinlich auch nicht Bass spielen kann.
Ja, er hat halt zum Beispiel nur 5 Saiten auf seinem Bass gehabt und hat versucht, so einfach wie möglich zu spielen, aber halt trotzdem, er war auch vom Metal inspiriert. Die haben das dann ja nicht mit einer Metal-Gitarre gedoppelt. Oder also du hast ja diesen Bass, der war halt sehr prägnant. Ne? Der hat ja fast so eine Gitarrenfunktion eingenommen. Floor Show war zum Beispiel ein Text, der sich ausgelassen hat über diese Club-Szene. Und der ist dann wiederum aber trotzdem ein Club-Hit geworden. Also es war quasi so, du singst das alles total scheiße im Club und trotzdem tanzen die Leute drauf. Ne?
Ja.
Das war so das Typische, was ihnen da halt passiert ist. Auf alle Fälle hatten sie dann dieses Demo gehabt und ihre erste Vinyl. Und damit haben sie gesagt, okay, jetzt suchen wir mal eine richtige Plattenfirma. Sind zu Rough Trade gegangen, die ja damals extrem wichtig waren. Rough Trade hat sich das angehört, hat gesagt, ja, okay, lass uns mal treffen. Und dann hat Andrew Eldridge, dem Chef von Rough Trade, gesagt, ja, wir werden ja die nächsten Megastars. Also quasi Beatles, Rolling Stones und dann kommen wir.
Das ist manchmal mal eine relativ sparsame Ansage, ne?
Genau, das fand jetzt der Chef, der Geoff Travis, nicht so geil. Der hat zum Eldridge gemeint, naja, für mich klingt das wie Bauhaus. Dann hat Eldridge gemeint, niemand möchte mit Bauhaus verglichen werden, nicht mal Bauhaus selber. Naja, auf alle Fälle, Rough Trade, es kam nicht zu einer Zusammenarbeit. Die fanden sich gegenseitig komplett scheiße. Obwohl musikalisch wäre was da gewesen. Also die hätten es schon machen wollen, aber nicht mit so einem, der quasi glaubt, er ist jetzt der nächste Superstar, nur weil er jetzt halt mal ein ordentliches Demo abgeliefert hat. Ja, also das war auch so ein bisschen das Problem, was Andrew Eldridge die restliche Zeit seines Lebens, glaube ich,
hatte. Ja, so tief stapeln ist nicht sein Ding, ne?
Nee.
Das ist ja auch eine Herangehensweise, ne?
Ja, er war halt auch davon überzeugt, dass das, was sie machen, einzigartig ist. Muss man ihm auch recht geben. Das war es zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich verstehe gar nicht, dass er geglaubt hat, dass das so einen riesen Massenappeal haben wird, weil das ja nun mal einfach sehr düster, was sie gemacht haben. Es war klar, dass er in der Szene die Leute, die das mögen, die kann er alle erreichen, aber darüber hinaus nicht. Ne? Ja,
das hätte ich auch nicht prognostiziert.
Ja, sag ich jetzt mal, Michael Jackson hat einen völlig anderen Ansatz von Musik.
Ja.
Da wollte er ja auch gar nicht hin, der wollte ja in den Rockbereich, aber die haben ja auch nicht so viele Leute erreicht. Ja. Dann haben sie das erste Mal live gespielt, 16. Februar 81 im Elkin College in York, zugunsten der britischen Abrüstungskampagne. Und die waren Vorgruppe der Thompson Twins. Die hatten im Prinzip nur einen Verstärker eines Plattenspielers dabei und haben alles da reingestöpselt und damit sind sie aufgetreten. Also quasi nicht über die PA und so. Und es klang natürlich alles total scheiße. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, wenn dann alles verzerrt ist und du kaum was verstehst und so, wie es halt so ist am Anfang.
Schwierig.
Ja, sie haben dann auch noch so ein Hexenritual von irgendeinem Prediger am Anfang laufen lassen, weil sie so wenig Material hatten. Es lief irgendwie 10 Minuten, bis dann mal losging und so. Also es war schon offensichtlich recht schwierig, was sie gemacht haben. Aber sie haben dann schon beim zweiten Gig wieder in York einen Tonmann kennengelernt, Pete Turner. Und der hat ihnen dann gesagt, hört mal zu, wir machen das jetzt hier vernünftig. Ich nehme mal euren Drumcomputer und den schließe ich direkt an die PA an und die anderen Sachen auch. Und dann hat es schon mal vernünftig so geklungen, wie sie es ungefähr vorstellen konnten. Und mit ihm haben sie dann auch lange zusammengearbeitet, zusammen mit eben der Freundin vom Andrew, die dann auch den Ton gemacht hat. Die war ja recht, also DJ wusste ja, wo es lang geht. Und insofern haben die dann darauf geachtet, dass sie überall, wo sie gespielt haben, immer jemand hatten, der ihren Sound dann auch entsprechend transportieren kann. Und das hat dann einiges auch beigetragen zu dem Erfolg, den sie hatten. Bevor es dann wirklich weiterging, hat der Andrew auf einem Konzert von den Psychedelic Furs, die es damals schon gab, ist er die ganze Zeit rumgehangen, bis er endlich einen von denen hat sprechen können. Und zwar war das der Duncan Kilburn. Das war der Saxophonist damals. Und dem hat er sein Demo-Tape gegeben. Der hat gemacht, was sonst keiner von den Musikern macht. Der hat es tatsächlich angehört. Und hat sogar seinen Bandkollegen, dem Gitarristen, mit angehört, mit dem immer im Tourbus. Und die beiden fanden es richtig gut. Und das haben sie dem Manager von CBS gesagt, beide unabhängig voneinander, hey, da gibt's eine coole Band. Darüber ist CBS dann auf Andrew zugekommen, hat ihnen aber gesagt, hört zu, ihr seid noch viel zu, ihr könnt nicht bei CBS sein, das geht nicht, ihr seid noch nicht weit genug. Aber wir haben euch jetzt mal so ein bisschen im Visier und seht mal zu, dass er irgendwie weiterkommt und so weiter. Aber zumindest haben sie da die ersten Connections bekommen. Und der Andrew hat auch gesagt, er war den Psychedelic Furs auf ewig dankbar, dass die das gemacht haben und ihm weiterempfohlen haben, weil er hat gesagt, okay, wenn ich so ein Tape bekommen habe, dann habe ich es immer gerade weggeschmissen und nie angehört.
Ich wollte das gerade sagen. Also es gibt viele Eigenschaften, denen Musikern nachgesagt werden. Aber keine davon hat irgendwas damit zu tun, dass man irgendjemanden außer sich selbst Dreck unter den Fingernägeln gönnt.
Ja.
Deswegen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja. Nächstes Beispiel, Birthday Party. Sie haben dann Birthday Party gespielt und haben ihnen ein Tape gegeben, Mick Harvey. Und der hat es dann tatsächlich im Nick Cave gegeben. Die haben es im Auto laufen lassen, vorgespult, rausgenommen, weggeschmissen. So, das war die Reaktion. Später haben sie dann als Support bei Birthday Party gespielt und wollten unbedingt wissen, weil Andrew so ein großer Birthday Party Fan war, wie sie es denn fanden. Aber Birthday Party hat es gar nicht angehört gehabt. Die haben sich wahrscheinlich im Hintergrund irgendwo Heroin gespritzt oder keine Ahnung. Aber die wollten es unbedingt wissen. Und dann hat Mick Harvey halt gesagt, sagen wir einfach, es war die schlechteste Band, die wir je gespielt haben. So. Und dann war das Thema halt ja, erledigt. Und ich glaube, auch wenn du halt so ein bisschen so überzeugt bist von dir selber und so auftrittst, machst du dir halt nicht so viel Freunde als Support den größeren Bands gegenüber, ne? Weil du halt eine eigene Art hast. Viele Leute, die aber mit dem Eldridge geredet haben, haben gesagt, oder die den kannten, haben gesagt, er war eigentlich total nett. Wenn du dich mit dem erstmal unterhalten hast und so, war alles gut. Das war halt eine Show, diese Arroganz, die er vor sich hergetragen hat. Natürlich war er von sich überzeugt, aber eigentlich war es ein ganz netter Kerl. Zumindest damals gewesen. dann haben sie mit den neuen Songs gesagt, okay, jetzt gehen wir endlich ins Studio wieder. Das war 81 im November, sind sie ins sogenannte KGM-Studio gegangen. Das war Kent Gillis Music, der hatte ein Studio. Und da haben sie dann in den nächsten 1,5 Jahren alles aufgenommen. Und der hat tatsächlich dann auch diese Musik ein Stück weit besser verstanden. Andrew hat dann auch selber angefangen zu produzieren. Dort haben sie dann erstmal Buddy Electric aufgenommen. Hatten dann ein neues Label bekommen. Und zwar der Typ, der sie bei Rhino vertrieben hatte, der Collins, der hatte Rhino verlassen im Vertrieb, hatte ein eigenes Label, C&T. Das haben sie zu dritt gemacht. Und einer von den Typen fand es total scheiße, was Sis das macht. Und der war aber mit im Studio. Und es gab also nur Stress die ganze Zeit mit dem. Mega unangenehm gewesen. Und eins war aber interessant aus dieser Session. Sie hatten damals einen Boss DR-55. Boss war ja die Billigmarke von Roland. Der hatte nur Pattern gehabt. Aber du konntest die nicht reihen, du konntest also keinen Song machen, ne? Sondern du konntest nur Pattern 1 laufen lassen oder Pattern 2 oder 3 oder 4. Und da musste bei der Aufnahme, musste er dann manuell immer drücken, wenn jetzt 1 kam und dann 2 kam und dann der Refrain kam oder ein Pattern mit dem Fill-In kam, dann musste also manuell während den Aufnahmen das immer drücken. Und das habe ich auch machen müssen bei unseren Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob du das auch jemals hast machen müssen, dass die Drumcomputer keinen Songmode kannten. Also das kannte ich und das halt bei den Aufnahmen, ne? Wenn du halt falsch gedrückt hast, kam es halt zum falschen Zeitpunkt. Und dort haben sie dann eben Buddy Electric aufgenommen im Studio, obwohl die Stimmung eben relativ scheiße war. Sie haben es geschafft, tatsächlich bei Melody Maker eine erste Kritik zu bekommen, auch was den Live-Sound anging. Der Redakteur von Melody Maker hat sie quasi gekannt und als dann die Single rauskam, war das Single der Woche bei Melody Maker, was für eine Indie-Band sehr speziell war. Jetzt war aber das Problem, dass das Label C&T sich komplett mit dem Vertrieb verkracht hatte und der Vertrieb hat nichts gemacht fürs Label. Das heißt, die hatten zwar eine Single, die Melody Maker Single der Woche war, haben gedacht, jetzt wären wir voll die Superstars, aber es ist nichts passiert. Die Konzerte waren schlecht besucht, die Single hat sich nicht besser verkauft als die erste, obwohl es ja eine völlig andere Qualität war. Also ich meine, Buddy Electric, wie fandst du das?
Cool, da geht's für mich auch schon so ein bisschen los, ja.
Also für mich auch, ganz andere Nummer, funktioniert heute noch von der Art, da ist alles da, der charakteristische Bass ist da, die charakteristischen Drums und die charakteristischen Vocals sind da und auch die Gitarre. Da beginnt Sisters of Mercy für mich, ja. Nächstes Problem war, dass auf dem Plattencover standen ja wieder keine Namen und so. Es stand aber auch nicht das Label drauf. Also nicht ZNT drauf oder Vertrieb schon gar nicht. Es stand drauf Mercyful Release. Kannst du dir ja vorstellen, die Plattenfirma.
Wie fanden die das so?
Fanden die gut, ne? Das natürlich mega scheiße. Aber Andrew hat halt gesagt, wir machen das halt reduziert. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Ist ja ein Mercyful Release. Also das war das schon seine Plattenfirma, aber es war überhaupt kein Release von seinem Label. Ja. Man merkt schon, mit seiner Art hat er sich nicht unbedingt überall Freunde gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das war jetzt halt so der erste Teil, wo man merkt, okay, hier haben sie jetzt wirklich ihren Weg gefunden, haben dann auch vermehrt live gespielt. Bei einem der Konzerte, die nicht allzu gut besucht waren, war dann auch Tony James im Publikum. Tony James, der hatte bei Generation X gespielt, die Band, bei der auch Billy Idol gespielt hatte, der dann auch seine Solo-Karriere begonnen hat. Und der hat dann später auch 6ix Sputnik gegründet. Und er hatte auch Eldridge gefragt, dann nach dem Konzert, ob er nicht Sänger von 6ix Sputnik werden will. Und Eldridge wollte aber nicht, er wollte sein eigenes Ding machen, weil er hat gedacht, okay, hier bin ich nur eine Nummer und Tony James ist die große Nummer. Er ist also quasi bei den Sisters geblieben und hat es ausgeschlagen. Und von Tony James hören wir noch was in der nächsten Folge, weil der kommt ja dann auch nochmal in die Band bei Sisters später, in den 90ern. Und da hat dann eben der Andreas Brune einiges zu erzählen über ihn. Aber da erzählen wir jetzt nicht allzu viel über ihn. Also war es so, dass durch diesen Streit zwischen der Plattenfirma mit C&T und mit Sisters und im Vertrieb hat dann Sisters gesagt, okay, jetzt machen wir halt unsere eigene Plattenfirma. Mercyful Release beleben wir nochmal neu und fangen da jetzt wirklich an, hat aber als erstes nicht ein Sisters-Album veröffentlicht oder eine Single, sondern die March Violets. Das war eine Band auch aus Leeds, die hat dann Andrew auch abgemischt. Und so hat er allmählich auch seine Produktionsskills verbessern können und hat dann auch die Grafik und so weiter wieder gemacht. Das war dann der nächste Mercyful Release-Song. Findet ihr dann in den Shownotes. Habe ich euch auch rausgesucht. Ist auch so ein bisschen diese Stilistik, aber halt nicht so gut wie die Sisters. Kennst du das, die March Violets? Okay, wie findest du es?
Geht so.
Ja, die geht so, ja. Und ich hatte noch gar nicht erzählt, kurzzeitig waren sie nur zu zweit, weil Craig Adams, der Bassist, sollte für seinen Vater mal nach Teneriffa gehen im Sommer, dort arbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Mit der Band haben sie ja logischerweise kein Geld verdient. Ja. Und hat gesagt, ja, ich kann bei einem Konzert nicht dabei sein. Und dann haben Eldridge und Marx ihn gleich gefeuert, ja, weil er halt bei einem Konzert noch nicht dabei sein konnte. Und haben
sehr nett.
haben einen jungen, allerdings Gitarristen mit reingenommen in die Band, den sogenannten Ben Matthews. Der hat sich dann Ben Gunn genannt und der war 5 Jahre jünger als ich, der ging noch zur Schule damals. Ja, als sie den reingenommen haben. Der konnte aber ganz gut Gitarre spielen und den haben sie reingenommen. Später, als Greg Adams dann wieder zurückkommt, durfte er wieder in die Band als Bassist. Aber das war dann immer so ein bisschen, du hast uns ja verraten. So, also das war dann für den nicht wieder ganz so einfach. Aber ab da waren sie dann quasi zu viert. Eldridge, Marx, Adams und Gunn. Und haben aufgetreten und Gunn wirkte immer so wie ein Fremdkörper, weil der halt wie ein Schüler aussah, ne? Und auch andere Klamotten hatte und so. Aber er war halt ein guter Gitarrist und hat auch diesen Sound auch ein Stück weit mitgeprägt, den die Sisters damals hatten zu dieser Zeit. Dann haben sie eben die nächste Session gemacht. Zum Beispiel war es mit dem Gunn dann so, die haben dann mit dem Vorprogramm von Nico gespielt, ja, in London. Und da musste er versprechen, dass er einen letzten Zug nach Hause nimmt, ja, seiner Mutter. Oder als sie vor Clash aufgetreten sind, hat die Mutter ihn sogar hingefahren und wieder zurückgefahren, dass er wieder zurückkommt rechtzeitig und so. Das ist schon ein bisschen strange gewesen.
Wie süß.
Weil die anderen alle älter waren, ja. Und man darf auch nicht vergessen, Andrew Eldridge hat damals schon Unmengen Speed konsumiert und er war auch nicht der Einzige in der Band. Und dann hast du halt so einen Teenie, der da auch noch mitspielt. Ja,
oh, lernst du was übers Leben, ne?
Ja, genau. Kann man so sagen, ja. Und dann sind sie wieder ins Studio gegangen. Und zwar haben sie dann 4 Songs ausgewählt. Alice Floor Show, Good Things und 1969. Dr. Avalanche hat ein Update gekriegt. Das war dann nicht mehr die TA-606, die sie zwischenzeitlich hatten, sondern die TA-808 haben sie verwendet da dafür. Die sind also immer da auch mit der Technik gegangen. Die haben sie immer im Studio über die Lautsprecher, also über einen Verstärker geschickt und dann aufgenommen. Deswegen klingt die auch nicht so billig, sondern die hat halt immer so eine leichte Anzerrung drin. Und das macht auch viel von diesem Klang aus. Da erst, als sie Alice gemacht haben, hat Andrew Taylor sich im Studio hingehockt und hat sich überlegt, okay, wie nenne ich mich jetzt? Nenne ich mich jetzt Christian Eldridge, Eldridge Christian, Andrew Christian oder Andrew Eldridge? Eldridge kam aus einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Die 3 Stigmata des Palmer Eldridge. Dick hatte auch ziemlich viel Speed genommen. Das war so eine Verbindung. Und dann gab es noch von H.P. Lovecraft gab es auch noch Eldridge Abdominations, ein Roman. Also war das für Eldridge der Grund, weswegen er sich so genannt hat. Und es fiel ja gar nicht auf, weil die Namen nie auf den Platten erwähnt waren. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ab dem Moment, wo er sich umbenannt hat, hat er sich auch verändert von seiner Persönlichkeit. Gary Marx sagt es zum Beispiel. Er meinte, bevor wir uns umbenannt haben als Pierman und Taylor, haben wir uns super verstanden. Als Marx und Eldridge haben wir nicht mehr miteinander funktioniert.
Kann ja durchaus sein, dass da so eine Persönlichkeit abgespalten wurde.
Ja, wenn du halt auch so eine Rolle spielst, ne? Also er war ja jetzt eher ein nicht unbedingt schüchtern, aber ein Intellektueller quasi. Der hat halt sehr auf Coolness gesetzt und das war natürlich eine Rolle, die er dann da eingenommen hat und das war dann halt eben Eldridge und nicht mehr der eigentlich liebe und umgängliche Taylor. Ja, das ist das, was da so erzählt worden ist. Bevor dann die Single rauskam, Alice und Floor Show, sind sie mit dem Psychedelic Furs auf Tour gegangen. Da waren sie ihnen auch mega dankbar, dass sie das haben machen dürfen, dass sie mit denen zusammen haben auftreten können. In dem Zusammenhang hat eine bestimmte Person sie auch das erste Mal live gesehen, und zwar ein gewisser Rodney Campbell, der sich später dann Rodney Orpheus genannt hat und die Band Cassandra Complex gegründet hat. Und der hing mit denen zusammen auch ab, weil er auch aus diesem Umfeld kam und hat ja dann auch angefangen mit Drum Machine und Gitarre. Was?
Ja, böse Stimmen würden auch sagen, dass man versucht hat, dann auch so ähnlich zu klingen wie die Sisters.
Ja, die Idee war zumindest mal dieselbe, ja.
Ja.
Wie fandst du Alice, die Single?
Alice finde ich mega. Ganz, ganz cooles und großes Ding, finde ich. Das ist halt so auch so das Markenzeichen, finde ich, Franziska. Wenn man das so hört, denkt man, meine Fresse. Die müssen ja zu Hause irgendwelche Kinder im Keller halten, die sie zum Frühstück schon verspeisen. Klingt extrem, sage ich mal, mystisch, bedrohlich. Ja, so ein bisschen gruselig, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich fand es auch wirklich toll. Einzigartig auch, was sie da gemacht haben von ihrem Sound. Auch nicht so einfach. Also er hat wirklich dann auch tagelang im Studio gehockt und an einzelnen Sounds gearbeitet und so weiter. Was bemerkenswert ist, wenn du denkst, dass jemand kontinuierlich über den ganzen Tag Speed nimmt, aber trotzdem so langsam arbeitet irgendwie. Das ist ein bisschen komisch.
Das ist ja wie mit dem Amphetamin bei einer ADHS-Erkrankung dann. Die Theorie, dass Minus und Minus Plus gibt.
Ja, das kann gut sein. Ja. Damals war das so, zu dieser Zeit, als dann die auch rauskamen, haben die in einer Wohngemeinschaft gelebt. Es war die sogenannte Village Place. Also das Haus am Village Place war das. Und da gab es Gerüchte, dass das halt eine einzige Drogenhölle war. Und da war alles immer schwarz. Auch die Fenster waren schwarz und so weiter. Und da kriegen die Leute halt ein und aus. Und die haben die ganze Zeit Videos geguckt und Speed konsumiert und so weiter. Das war so das, was da passiert ist. Und die war wohl in Leeds sehr bekannt. Die waren da nur zur Miete. Aber Andrew hat es irgendwie verstanden, sich mit den alten Vermietern super zu stellen. Also der konnte immer, wenn es Probleme gab, hat er nett mit denen geredet und dann war alles wieder gut. Also er konnte offensichtlich sehr, sehr umgänglich auch sein und kannst du ja vorstellen, wie diese schwarz gekleideten Typen, die ganze Zeit Drogen kommunizieren und laute Musik hören und die komischsten Videos angucken, haben es trotzdem geschafft, mit den Leuten gut klarzukommen in dem Umfeld. Und der hat dann immer Scrabble gespielt auch und wenn er Speed genommen hat, war er da unschlagbar, hieß es.
War wahrscheinlich bei der Manson Family, war das ja auch, die Nachbarn haben wahrscheinlich auch alle gedacht, die mir auch was für nette Leute.
Es gibt eine Sache von seinen Live-Auftritten, die besonders war. Und zwar war er relativ klein und sehr schmal, hat immer Lederhosen getragen, die relativ eng war. Aber in den Lederhosen hat sich immer was abgezeichnet, und zwar sein Penis. Es gibt Kollegen aus dem Umfeld, die mitgereist sind, die sagen, der hat sich immer eine Socke in die Hose gesteckt, damit es halt aussieht, als ob er immer mit einem harten auftritt. Und das hätte seine Faszination bei der weiblichen Zuhörerschaft bedeutend gesteigert, dass es so gewesen wäre.
Guter Trick, merke ich mir.
Ja. Ob das stimmt? Weiß man nicht so genau, aber kann ja auch sein, dass er durch Speed immer ohnehin immer so ja, erregt war.
Kommt man
ja
auf die besten Ideen dann halt.
Ja. Ja. Ja, und dann haben sie eben die Reptile House EP aufgenommen. Das haben sie auch nochmal bei KG im Studio gemacht. Das war die letzte, die sie dort gemacht haben. Wie findest du die EP, die Reptile House, die sie da gemacht haben?
Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Was ist da drauf?
Valentine, Fix, Burn, Kiss the Carpet.
Kiss the Carpet finde ich cool. Mhm. Das finde ich cool. Die anderen beiden finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Okay. Ich muss sagen, das war dann, nachdem ich die First, Last and Always gehört hatte, auf Kassette habe ich mir die besorgt, die Reptile House. Ich fand die super. Die ist ja total langsam. Ganz andere Tempo als Alice zum Beispiel, aber ich fand die mega gut. Ich finde die auch heute noch mega gut, weil die ist so in sich geschlossen. Da kommt Kiss the Carpet, kommt ja dann nochmal am Schluss als Reprise. Der zweite Song, den ich mit No Com geschrieben habe, hieß natürlich auch Kiss the Carpet.
Ach ja, stimmt.
Weiß mal, wo es herkommt.
Ist ja auch ein schönes Hobby.
Was, Songtitel klauen oder was?
Nein, den Teppich zu küssen.
Ja, genau.
Ist er wahrscheinlich draufgekommen, als das Beat auf den Teppich gefallen ist. Oder?
Ja, möglicherweise, ja. Die lief auch relativ gut, diese Reptile House. Also sie sind immer größer geworden dann. Dann haben sie noch Anaconda gemacht als Single. Die habe ich mir auch besorgt. Später, aber die fand ich auch super geil.
Ja, die finde ich auch sehr cool. Ja.
War kein so ein großer Erfolg irgendwie, ist so, aber hat mir mega gut gefallen. Und da hat er auch richtig verstanden und auch Marx, also die haben die Songs schon auch viel zusammen gemacht. Da ist es einfach aus denen rausgeflossen.
Ja, aber jetzt wird es auch noch Zeit für ein Album, ne?
Dann wäre es eigentlich Zeit für ein Album geworden, aber dann sind sie wieder ins Studio gegangen. Und zwar diesmal in ein anderes. Und da hat Marx, der hatte zwei Songs geschrieben. Eins, aus dem ist später dann First and Last and Always geworden. Und eins, das hieß Temple of Love. Hatte aber mit Temple of Love überhaupt nichts zu tun. Und Eldridge hatte nur einen Gitarrenriff, ein einziges. Sonst hatte er gar nichts gehabt, hat aber gesagt, das gibt die Single. Und Marx so, naja, also ich habe einen ganzen Song geschrieben. Der hat einen Strophenrefrain und so. Du kommst hier nur mit dem Gitarrenriff und sagst, jetzt ist die Single. Eldridge, ist mir scheißegal, das gibt die Single. Sie waren da in den Strawberry Studios in Stockport. Das ist das Studio von 10cc, da hatten wir es auch schon mal davon. Da haben auch Joy Division schon aufgenommen. Und dort hat sich Eldridge dann quasi wie eingeschlossen. Erst ins Große, dann ging's Geld aus, dann sind sie ins Kleine. Und er hat die ganze Zeit an seiner Idee gearbeitet. Irgendwann hieß dann seine Idee auch Temple of Love. Hat also den Titel von seinem Kollegen geklaut. Die anderen haben sich dann schon rausgehalten und waren gar nicht mehr im Studio und so, weil der halt tagelang an irgendwelchen Sachen gearbeitet hat und keiner wusste, was es jetzt geben soll und die auch nicht überzeugt waren von der Idee. Und irgendwann kam er dann wieder, hat ein Ghetto-Plaster dabei gehabt. Gary Marx hat das vorgespielt, auf Play gedrückt. Und der hört den Song und ist völlig geflasht, weil dann war Temple of Love, so wie wir das kennen, fertig. Also aus dieser Gitarrenidee, die die Strophe ist, war dann auf einmal Temple of Love entstanden. Und ich meine, das ist ein Knaller gewesen.
Ja, finde ich unglaublich, dass man sich sowas erarbeiten kann oder respektive, man muss ja eine Vision haben. Also meine Erfahrung ist eigentlich, umso länger du an irgendeinem Song rumdokterst, umso beschissener wird es. Also es ist eher so meine Erfahrung. Ja. Ja. Das muss schon eine richtig gute Idee sein.
Ja.
Aber so eine Idee wirklich dann auch auszuarbeiten und die Muße zu haben, sozusagen, das ist cool, warte mal ab, ich mach das jetzt mal hier alleine fertig, das ist schon, das zeugt von starkem Willen, würde ich jetzt mal sagen.
Zeugt davon. Ist auch so, dass zum Beispiel die Gitarre, die da drauf ist, die ist ja nicht echt gespielt so, deswegen haben sie es auch nie live spielen können, kommen wir in der nächsten Folge. Erzählt uns der Andreas noch was dazu, weil mit ihm haben sie es dann wieder live gespielt, aber vorher halt nie. Aber das dann überhaupt zu machen, so sehr an diese Idee zu glauben, also für die damalige Zeit schon bemerkenswert. Temple of Love war natürlich auch der Song, der dann richtig gut lief, der also die Aufmerksamkeit der ganzen großen Labels auch auf Sisters gebracht haben, weil die haben gesehen, die, guck mal, die haben jetzt so viele Sachen gemacht, jede sind gut und die werden immer besser und Temple of Love ist einfach ein richtig guter Song. Also haben jetzt alle geglaubt, das gibt das nächste große Ding. Die Sisters. Drei große Plattenfirmen wollten sie haben, darunter auch CBS. Sie sind dann aber zur WEA gegangen, weil die ihnen versprochen haben, dass sie sich aus allem raushalten. Jetzt war es aber auch so, sie waren auf US-Tour gewesen dann mit den Sachen, was natürlich immer blöd ist, wenn du deinen größten Hit nicht spielen kannst, aber nun gut. Und dem Ben Gunn hat es in den USA, den hat es total angepisst, weil der war noch nicht mehr 21. Der musste bei den Konzerten, musste der teilweise draußen im Van warten. Dann durfte er fürs Konzert rein, weil er ja nicht 21 war und den Club nicht hätte betreten dürfen. Und dann musste er nach dem Konzert sofort wieder in Van. Der hat natürlich auch keinen Alkohol trinken können und gar nichts. Ja. Nach der Tour ist er ausgestiegen und hat gesagt, leck mich am Arsch, mach nicht mehr mit. Und der hat sich auch, der war, ist quasi lost gewesen. Von dem hast du nie wieder was gehört. Der hat sich auch nie wieder zum Thema Sisters geäußert.
Hat vielleicht auch nicht viel Gutes zu berichten, man weiß es nicht.
Also das Einzige, was er damals gesagt hat, ist, naja, ich habe ja auch nie Geld gesehen. Natürlich, die waren dann auf Tournee, die haben aber teilweise auf dem Boden gepennt oder im Auto gepennt oder was auch immer. Die hatten dann nichts viel mit Hotel, die haben auch nicht viel Geld verdient, weil vor so vielen Leuten haben sie anfangs auch nicht gespielt, in den USA dann schon. Aber er hat halt den Trip bezahlt bekommen, aber das war nicht so, dass er da Kohle bekommen hätte für. Ja, der hat halt davon leben können, weil halt alles Essen und irgendwo gepennt hat, aber das war's. Und das hat natürlich auch ein Stück weit dazu beigetragen, ne, dass du dich dann irgendwie angepisst fühlst dann. Ja.
Ist auf Dauer jetzt nicht so erquicklich, ja.
Und wer kam dann als Ersatz für Ben Gunn? Wayne Hussey.
Ach so, ja, stimmt.
Genau, über den hatten wir es ja in der Folge die tote Popstars der 80er, nicht weil er schon gestorben wäre, sondern weil er bei Dead or Alive war, deren Sänger ja gestorben war. Also Wayne Hussey war dort, hat sich getrennt, weil ihm die Musik nicht so gefallen hat. Er kam aber nicht selber auf die Sisters, sondern die Managerin von CBS, die damals noch Interesse an Sisters hatten, die hat vermittelt und hat gesagt, hier, das wäre doch eine Band für dich und so. Und dann haben die sich getroffen, Andrew und Wayne, und dann hat er die Platten gekriegt. Der kannte das gar nicht, Sisters, weil er eher so ein Pop-Typ war. Temple of Love fand er cool, Gimme Shelter fand er gut, Rest hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber er hat gedacht, naja, es ist eine Chance, die starten gerade durch, kriegen wahrscheinlich auch einen großen Megadeal und er wollte unbedingt live spielen und Dead or Alive hat nicht live gespielt. Also ist er eingestiegen, obwohl er die Musik gar nicht so gut fand. Gibt's immer wieder, ne, interessanterweise.
Erstaunlich.
Ja. Er hat dann auch angefangen, eben Songs zu schreiben, die in dieser Stilistik sind. Also er hat es wirklich versucht zu adaptieren. Jetzt muss man sich vorstellen, die kriegen einen Major-Deal bei WEA fürs nächste Album mit natürlich diverse Optionen und so weiter. Auch noch einen Verlagsvertrag mit verschiedenen Optionen und sollen eigentlich ein Album machen. Aber sie haben keine einzigen neuen Songs mehr gehabt. Das Einzige, was sie hatten, war Body and Soul. Und das haben sie dann aufgenommen, ist auch veröffentlicht worden. Aber es war immer noch kein Album da. Wie fandst du Body and Soul?
Cool.
Cool?
Ja, ganz cool.
Ich fand so ein bisschen Rückschritt von der Temple of Love.
Ja, gut, nach Temple of Love ist halt schwierig, ne? Weil das kannst du halt nicht nochmal machen, ne?
Ja. Jetzt war das Problem, Eldridge hatte keine Songs und ihm ist auch nichts mehr eingefallen. Der hat in den nächsten 2 Jahren dann nur 3 eigene Songs fertiggestellt. Der war so unter Druck, weil er die Plattenfirma hatte, weil er ja der Aushängeschild war, weil er auch der ganze Manager der Band war, die hatten keinen Manager. Der hat also alles gemacht und der hatte so ein riesen Stresslevel und ständig natürlich auch Speed genommen, dass er völlig überarbeitet war und auch diesem Druck, der wollte immer ein großer Popstar werden. Jetzt war er da, wo er hin wollte. Und ihm ist nichts mehr eingefallen. Er hatte halt Glück, dass er mit Wayne Hussey und auch Gary Marx Leute in der Band hatte, die Songs schreiben konnten. Also haben die beiden das komplette First and Last and Always Album geschrieben. Er hat die Texte gemacht, deswegen taucht er auch auf als Miturheber. Aber musikalisch hat er eigentlich gar nichts gemacht. Außer On the Wire, was eine B-Seite geworden ist. Und bei einem ist er noch irgendwie genannt. Aber das haben eigentlich alles Hussey und Gary Marx geschrieben. Das First and Last and Always.
Und tatsächlich ist das ein richtig geiles Album, finde ich.
Ja.
Und es klingt wie Sisters.
es klingt wie Sister, es klingt schon anders dann ein Stück weit, aber es nimmt so ein bisschen diese Temple of Love-Stimmung auf, finde ich. Es ist so eine Weiterentwicklung. Ich finde es auch, es ist ein tolles Album.
Ja.
Auch die Balladen, die da drauf, also es funktioniert von vorne bis hinten. Jeder Song ist geil, finde ich. Die Arbeit da dran war mega mühsam. Dave Allen hat es produziert. Das lag dran, die Wea hat natürlich gesagt, es ist ja alles schön und gut, was du da gemacht hast, Andrew. Aber ganz ehrlich, hier für ein Major-Release, das darfst du nicht selber produzieren. Such dir einen Produzenten aus. Also Dave Allen hatte zu dem Zeitpunkt schon an The Top mitgearbeitet von The Cure. Dave Allen meinte, naja, Andrew hat halt irgendeinen nehmen müssen. Also hat er mich genommen, weil er gewusst hat, ich verstehe wenigstens die Musik. Und wir waren uns einigermaßen sympathisch. Jetzt war das Problem, die sind dann in ein Studio gegangen und hatten nicht einen einzigen Song fertig.
Was halt total
scheiße ist.
Und dann
war es auch noch so, dass Eldridge und Dave Allen, der Produzent, im selben Zimmer haben schlafen müssen, Hotelzimmer. Und das Problem war, dass Eldridge sich die ganze Zeit Speed reingehauen hat und nachts wach war und Dave Allen hat gekifft und hat einen völlig anderen Rhythmus. Also er meinte, wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Kannst auch nicht mit dem Sänger von der Band, musst ja Abstand gewinnen zur Band. Und stattdessen hast du da einen Typen hängen, der die ganze Nacht wach ist, wenn du schlafen willst. Und die auf Drogen nehmen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also diese Albumproduktion war eine einzige Katastrophe. Die kam mega langsam voran. Es hat überhaupt nicht funktioniert, da zu arbeiten. Und auch Hasse, der musste ja erstmal lernen, wie er jetzt diese Songs schreibt. Und Eldridge war mega kompliziert auch, weil er natürlich vieles nicht gut fand und ja eigentlich gewohnt war, dass er es selber macht. Hat auch keine Texte beigebracht, so wie Falco, kennen wir das ja auch. Ne? Das heißt, es hat ewig gebraucht, bis sie überhaupt mal was hatten. Ja? Und sie sind sich aus dem Weg gegangen im Studio, was wir ja auch schon mehrfach gehört haben. Und dann endlich haben sie Black Planet aufgenommen. Das war der erste Song, der fertig wurde. Dann meint Allen zum Eldridge, ah cool, ein Song gegen die Umweltverschmutzung. Und Eldridge meint, Quatsch, ich will einen schwarzen Planeten. Ich sag, die Auslöschung der Menschheit steht unmittelbar bevor und deswegen sollte man der einfach, kannst es eh nicht ändern, also mach eine Party draus mit Sex und Drogen. Darum geht's im Black Planet. Das waren natürlich auch Dinge, wo sich Eldridge als Intellektueller denkt, versteht er überhaupt nicht, was ich hier eigentlich machen will und umgekehrt halt auch. Die Zusammenarbeit war eine Katastrophe. Dave Allen, der war zwar stolz, dass am Ende dieses Album fertig war, aber er meinte, das war furchtbar, er hätte es auch nie wieder gemacht mit denen. Und das Problem war, dass Eldridge wollte eigentlich, dass das Album klingt wie Fleetwood Mac.
Aha.
So eine Hi-Fi-Produktion. Bei aller Liebe, es ist keine ausgesprochen gute oder klare Produktion, was sie da abgelegt haben. Es ist ein tolles Album, aber das wirkt schon so etwas muffig.
Total. Da kann man mal wieder sehen, wie dann auch so die Meinung des Produzenten sich immer wieder deckt mit den Wünschen einer Band. Ne?
Ja. Ja, das natürlich auch, aber es war halt auch wirklich schwierig, also weil halt keine Songs und keine Texte da waren. So, die Plattenfirma macht Druck, ja, und dann haben sie Walk Away ausgekoppelt als erste Single, aber das Album war immer noch nicht fertig, ja. So, also du koppelst eine Single aus, die geht dann auch nicht hoch in die Charts, die ist nur nicht in die Top 40 gekommen, also kein Auftritt bei Top of the Pop, was das Ding befeuert hätte. Keinen einzigen Fernsehauftritt hatten sie bis dahin gehabt und dann sind sie auf Tour gegangen, hatten das Album aber immer noch nicht fertig, ja. Dann mussten sie das Studio wechseln und haben es dann endlich mal geschafft, ja. Ja, das Album einigermaßen hinzukriegen, aber auch nur, weil Allen dann irgendwann zum Eldridge gesagt hat, leck mich am Arsch, das ist jetzt fertig. Eldridge wollte immer diskutieren über seine Gesangsspuren und über alles und Allen hat gesagt, hier, das war's jetzt. Ja. Dann waren sie aber mit dem Mix alle nicht zufrieden und dann haben sie Reinhold Mack engagiert. Der hat mit Giorgio Moroder zusammengearbeitet im Musicland Studio. Der hat dann neue Mixe machen sollen. Weil Eldridge wollte ja, dass es klingt wie Fleetwood Mac, der wollte ja eine Pop-Produktion haben. Nach 4 Songs haben sie das Experiment abgebrochen, weil es anscheinend total scheiße war. Man hat die auch nie gehört, diese Mixe, die sind nie veröffentlicht worden. Dann hat Eldridge alles selber gemischt.
Auch noch.
Und das ist die Version, die dann veröffentlicht worden ist.
Die hat Eldridge selber gemischt?
Die hat Eldridge dann selber gemischt, ja.
Oh.
Die kam dann raus. Die Rezensionen der Presse waren relativ schlecht. Die haben es alle verrissen eigentlich, bis auf Melody Maker, haben gesagt, ja, pff, klingt so muffig und überhaupt, die haben an Kraft verloren und allem und so. Das finde ich interessant. Und Melody Maker war der Einzige, die gesagt haben, das ist zeitlos, das ist eine Sammlung zeitloser Juwelen, die man zum Heulton einer Warnsirene summen könnte. Das war ihr Kommentar dazu. Ich glaube, die haben gar nicht die Qualität der Songs erkannt. Die haben nur gemerkt, dass diese Produktion nicht mehr ganz zeitgemäß war, aber die Songs sind einfach so geil, die da drauf sind. Ne? Und auch die Kombination mit Stimme und allem, das hat ja super funktioniert.
Ja.
Das Album hat sich dann relativ gut verkauft, war aber nicht so, dass die Wea jetzt mega zufrieden gewesen. Wir haben natürlich auch mehr erwartet. Die wollten ja nun mal mit der Band weiter nach vorne. Dann war es eben so, dass die Spannungen in der Band natürlich schon riesig waren. Ja? Und dann, Eldridge hatte eigentlich schon den Plan gefasst, er will alleine weitermachen, nicht unter dem Namen Sisters of Mercy mehr. Und dann haben sie sich mehrfach getrennt, voneinander wieder zusammengekommen. Am Ende war es so, dass Eldridge alleine dastand. Hussey und Adams, die haben dann ein neues Demo aufgenommen und das haben sie unter dem Namen Sisters an mehrere Plattenfirmen geschickt. Daraufhin hat Eldridge gesagt, wir waren uns ja einig, Sisters of Mercy wird nicht mehr verwendet, geht nicht, und war total angepisst. Hat es ihn verbieten lassen vom Anwalt. Daraufhin haben dann Wayne und Hussey und Adams sich Sister Hart genannt. Und damit wären sie auf Tour gegangen als Vorgruppe von The Cult, weil Hussey da Verbindungen hatte. Daraufhin hat Eldridge dann gesagt, es geht gar nicht, und hat mit den Anwälten geredet und die haben gesagt, ja, du kannst es nur verhindern, dass Sisterhood verwendet wird, wenn du selber Erster bist. Dann musst du entweder live spielen oder eine Platte mit dem Namen aufnehmen. Live wollte Eldridge nicht nur spielen, also hat er mega schnell eine Platte aufgenommen und hat dazu mit dem James Ray zusammengearbeitet, der eigentlich eine andere Platte aufnehmen wollte bei ihm auf dem Label, und hat für den schnellen Song geschrieben, den dann Ray gesungen hat, ohne dass Eldridge es eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt hat, dass der darauf gesungen hat, weil der gerade wieder einen neuen Produzenten gesucht hat. Dann war dieses Ding fertig und dann haben sie es rausgebracht. Und eine Single mit Giving Ground hieß der Song. Den haben sie dann aufgenommen, als Single veröffentlicht. B-Seite war Instrumentalversion. Und damit, das kam irgendwie einen Tag vor dem Tourbeginn, damit mussten sich dann Adams und Hussey umnennen. Die haben es schon The Mission genannt. Dann war es so, weil noch ein Vorschuss von 25.000 Pfund ausstand, den man bekommt, wenn man die nächste Platte abliefert, der Vertrag nicht auf den Namen Sisters of Mercy war, sondern auf die drei damaligen Bandmitglieder, wollte Eldridge die Kohle alleine haben, die 25.000 Pfund, nicht, dass seine ehemaligen Bandkollegen noch Kohle kriegen. Deswegen hat er noch eine zweite Platte aufgenommen mit Sisterhood, eine EP. Weil die hat dann diese Bedingung erfüllt, dass er die Kohle kriegt. Deswegen gibt es diese Gift. Und die beginnt mit dem ersten Song Jihad. Spricht die Patricia Morrison, die er da auch schon kannte damals, 25.000, weil es um diese 25.000 Pfund Vorkasse gibt. Das ist der Grund, warum es dann noch diese EP gab. Nur damit die Kollegen auf keinen Fall was von der Kohle bekommen.
Nett.
Die Patricia Morrison, die hat dann ja mit ihm das nächste Album gemacht, die Flatland. Wobei manche sagen, sie hätte gar nicht drauf gespielt. Andere sagen, sie hätte nur einmal einen Bass eingespielt oder was auch immer. Gesungen hat sie auch nicht drauf. Also umstritten, was sie gemacht hat, da ja die Bandmitglieder auch niemals genannt werden, war sie auch nicht genannt auf dem Album. Sie hat hinterher auch gesagt, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte, und da gehen wir dann, hören wir in der nächsten Folge ja auch nochmal was über sie. Sie hat gemeint, naja, ich habe danach in Sisters als Motorradkurier gearbeitet und da habe ich mehr Geld verdient als bei den Sisters.
Ja, das ist ja schon die zweite, die sagt, dass sie kein Geld bekommen hat.
Genau. Und man muss halt wissen, dass das nächste Album, die Flatland, die dann Andrew Eldridge im Prinzip im Alleingang gemacht hat, was auch wieder sehr lange gedauert hat, die war nun mal ein Riesenhit, ne, mit Cisco Ocean und so weiter. Also das Album hat goldene Schallplatten und so weiter bekommen, da ist auch richtig Kohle geflossen.
Ach, Cisco Ocean ist aber auch wirklich, also ein Geniestreich, finde ich. Diese Chöre, es ist unfassbar, wirklich unfassbar.
Es gibt zwei Demo-Versionen von dem Song. Eins, was Andrew Eldridge selbst aufgenommen hatte. Das kannte auch die Plattenfirma Wea. Und Wea war überzeugt, das ist ein Hit. Andrew hat aber diesen Song erster mit James Ray aufnehmen wollen für Sisterhood. Und es gibt auch eine Version, wo James Ray drauf singt. Der Song ist der gleiche, aber die ganze Produktion und alles, das funktioniert überhaupt nicht. Andrew hatte auch wieder ewig im Studio gehockt und hat es einfach nicht hingekriegt. Und Wea war total angepisst, schon wegen dieser Sisterhood-Geschichte, dass da überhaupt jetzt mit dem Namen was rauskommt, und haben ihm gesagt, hör zu, das ist die Single, wenn du die jetzt verbrätst, ist vorbei. Also hat er es zum Glück in diesem Fall nicht gemacht. Mit seinem Verlag hatte er sich ja schon wegen dieser Sisterhood-Geschichte und diesen 25.000 Vorkasse verscherzt gehabt, weil die hatten ja ein Sisters-Album erwartet und kriegen dann so einen Scheiß. Dann konnte er endlich eben an der Flatland arbeiten. Und er hatte die Idee damals, ja, ich möchte gerne mit Jim Steinman zusammenarbeiten, der ja zum Beispiel Bonnie Tyler gemacht hatte oder Meatloaf gemacht hatte. Einer der teuersten Produzenten. Und interessanterweise fand die Plattenfirma Wea das auch eine gute Idee. Also der A&R meinte, ja, kann er sich gut vorstellen. Und da ist er ins interne Meeting gegangen und hat gesagt, ja, nächstes Sisters and Mercy Album, ich brauche 50.000 Pfund Budget. Da haben die gesagt, ja, ist okay, 50.000 für ein Album. Und dann hat er gesagt, nee, es ist nur für ein Song, nur für Disco Ocean. Hat er aber gekriegt?
Nee.
Wenn man das Demo hört, bemerkenswert. Also ich hätte nicht erkannt, dass das ein Hit ist anhand des Demos. Ihr könnt es euch dann nachher anhören. Was Steinman dann draus gemacht hat, ist natürlich ein Hammer, ne? Also der hat in dem Studio, wo er aufgenommen hat, hatte Bowie Let's Dance aufgenommen, Springsteen the River, Madonna Like a Virgin, ja. Er hatte also 6 Begleitsänger und Sängerinnen, 40-köpfigen Chor, mehrere Session-Musiker hatte er da, ja, und hatte natürlich schon eine fette Produktion draus gemacht, ja, die natürlich ein Hammer war.
Unfassbar ist das. Also, diese Chöre, habe ich auch, also selten habe ich sowas in einer Rock- oder Pop-Nummer in so einer Perfektion gehört. Das ist wirklich unfassbar.
Muss man sagen. Auch geiles Video dazu. Wobei, also ich fand die nachfolgenden Videos besser. In so einer Lagerhalle spielt, das wollten sie eigentlich in Russland aufnehmen. So Anspielungen haben auf Tschernobyl und so weiter. Hat aber nicht funktioniert. Der ganze Text ist eine Rache auch an The Mission, Disco Ocean. Ich habe mir ihn durchgelesen, ich habe es aber nicht verstanden, was da die Rache sein soll, aber ich bin ja auch nicht so intellektuell wie Andrew Eldritch. Ja, er ist am 18. September 87 veröffentlicht worden. Wie immer hat er auch verschiedenste Versionen gehabt. Also es gab auf Single, auf Maxi-Single, auf CD-Single, auf Kassette immer eine andere Version. Die war natürlich ein großer Erfolg. Album dann auch, die Flatland, ist schnell zur goldenen Schallplatte geworden, ist auf Platz 7 gekommen. Aber auch in Deutschland ein großer Erfolg. Und dann haben sie noch die Dominion als Single aufgenommen. Wie findest du den Track?
Oh, mega.
So ein bisschen ähnlich hat er auch Steinman gemacht.
Aber da merkt man auch zum ersten Mal, finde ich, dass so verrückt diese ganze Scheiße, dass er ein Megastar werden will, ja, am Anfang klang, er doch irgendwie diesen Plan nicht aufgegeben hat. Weil diese Nummern, die sind wirklich, das sind Welthits, finde ich. Also das ist also völlig unabhängig jetzt von der Musik, weil das sind einfach so geile Songs und so geil produziert auch. Das kannst du jedem vorspielen, also auch Leuten, die mit Sisters überhaupt noch nie in Kontakt waren.
Da gibt es auch ein richtig gutes Video dafür. Das ist in Petra gespielt worden, in Jordanien, in der Felsenstadt ist das. Ich weiß noch, wie ich das auch gesehen habe, damals bei MTV. Wahnsinn.
Ganz großes Kino, ja.
Und dann haben sie noch Lucretia, My Reflection aufgenommen. Geht über die Patricia Morrison in dem Song. Und da haben sie das Video in einer indischen Textilfabrik gedreht. Ist auch abgefahren.
Das kenne ich gar nicht, das Video.
Ah, ja, es ist ein cooles Video auch. Du siehst so viel Maschinen. Es geht ja auch um Maschinen in dem Song und so. Und er ist halt, es wirkt schon mega cool, was da so abläuft. Also das war dann nochmal eine richtig große Nummer. Und die Sachen liefen dann auch wirklich gut. Und dann hat jeder gedacht, jetzt steht die Weltkarriere unmittelbar bevor. Dann sind wir jetzt schon im Jahr 1989. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge mit Andreas Brun. Der kam dann nämlich in diese Band. Hast du noch was zu Sisters zu sagen?
Nein, mir war diese Bandgeschichte, also ich war mir nicht im Klaren darüber, wie kompliziert das alles war. Und es war klar, dass er sich da jetzt kein normaler Mensch hinter verbergen kann. Aber es ist ja tatsächlich auch so sehr obskur gewesen. Das fand ich sehr interessant. Ich bin gespannt auf deine Lügen und Wahrheiten.
Ich rekapituliere nochmal. Er wollte, dass Flatland vom Filmregisseur Werner Herzog produziert wird. Er hat seine Sonnenbrille nicht mal bei einer Grenzkontrolle auf der Transitautobahn in der DDR abgenommen, obwohl er bedroht worden ist von dem Grenzsoldaten. Und er hat immer einen Hut getragen zu First and Last and Always Zeiten, weil ihm wegen seinem Speedkonsum die Haare ausgefallen sind. Also oben nicht alle an der Seite, so büschelweise sind ihm ausgefallen. Ja, was stimmt?
Also dem Hut und dem Speedkonsum, das glaube ich natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass er nicht ernsthaft auf die Idee gekommen ist, dass Werner Herzog das Album produzieren soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht wollte er, dass Werner Herzog das Video produziert. Das würde Sinn machen. Ja, aber nicht die Platte.
Und du meinst, er hat es geschafft, durch den Transitautobahn der DDR zu kommen, ohne seine Sonnenbrille abzuziehen bei der Passkontrolle?
Er hat ja ganz offensichtlich einen sehr, sehr starken Willen.
Ja, okay, genau. Also, dann lösen wir mal auf. Fangen wir mal mit dem an, was du richtig geraten hast. Das stimmt mit dem Hut und das war ein echtes Problem für ihn. Ihm ging es auch mega schlecht, er ist auch mal zusammengebrochen, mehr oder weniger, war beim Arzt und der hat ihm gesagt, hör zu, wenn du weiter so machst, dann hast du noch ein halbes Jahr oder was auch immer. Daraufhin hat er seinen Speedkonsum dann reduziert auf den Maß, was der Arzt ihm gesagt hat. Das kannst du machen und dann kannst du vielleicht ein bisschen länger leben. Daraufhin sind deine Haare dann auch wieder besser gewachsen.
Naja, aber die Lösung war es ja auch nicht. Er ist ja in unseren Club gekommen.
Ja. Wie er ist in unserem Club.
In den Club der Männer ohne Haare mittlerweile, ja.
Ach so, ja, das ist richtig, ja, genau, da ist er drin, ja. So, dann kommen wir zur Transitautobahn. Es war tatsächlich so, dass sie da eben durchgefahren sind und er saß auf dem Beifahrersitz, hatte seine Sonnenbrille an und der Grenzer hat ihm gesagt, Brille abziehen, Eldritch, nö, mache ich nicht. Und daraufhin hat der Grenzer wirklich ihm die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, Brille abziehen. Und dann hat Andrew die ganz schnell abgezogen und sie konnten weiterfahren. Das heißt,
wie
das
enttäuschend.
War naja, wenn man weiß, wie die drauf waren, die Grenzer, die waren schon hart.
Also sagen wir mal, es gab da so ein ziemlich niedriges Humorlevel. Ja.
Es gab gar kein Humorlevel.
Ungefähr so wie bei der Einreise in Amerika. Ja. Wenn die Leute unbedingt total lustig sein wollen und sagen, dass sie Drogen dabei haben, hahaha, oder eine Bombe dabei haben, hahaha.
Genau, ungefähr so.
Sollte man wissen, finden die gar nicht lustig.
Da muss er tatsächlich mal abziehen. Das stimmt, er wollte also wirklich, dass Werner Herzog das Album produziert. Die Plattenfirma hatte von ihm eine Liste bekommen mit mehreren Personen, die er sich vorstellen könnte, das Album zu produzieren. Da stand auch Werner Herzog drauf. Dann haben die Plattenfirma Werner Herzog kontaktiert und er hat gesagt, ich bin aber eigentlich nur Filmregisseur, warum soll ich jetzt da ein Album produzieren? Ja, ob er denn Erfahrung mit Musik hätte? Ah ja, ich habe natürlich für einen Soundtrack gearbeitet mit jemandem und so. Also ich weiß schon, kann schon Bescheid und so. Da haben die beiden sich getroffen, Andrew und Werner Herzog. Das war zu diesem Zeitpunkt, wo die Sisterhood kam, quasi, also in dieser Phase, wo er eigentlich an der Sisterhood hätte arbeiten müssen, damit die so schnell wie möglich rauskommen, hat er Werner Herzog getroffen.
Hätte ich auch gemacht.
Und haben sich halt länger da zusammengesetzt und hatten dann sogar den Plan, dass sie irgendwie zusammen die englische Küste entlang gehen, weil sie das so spannend fanden. Und Herzog wollte campen, um die Energie aufzunehmen, aber Eldridge wollte nicht campen. Und dann haben sie sich halt irgendwie, sind sie nicht weitergekommen und haben aber immer so Postkarten an die Plattenfirma geschickt, dass sie jetzt da zusammenarbeiten und so weiter. Sie haben wirklich ernsthaft versucht, eine gemeinsame Basis zu finden, um dieses Album zu produzieren. Und am Ende hat sich's zerschlagen. Ich meine, Werner Herzog hat sicherlich gedacht, Andrew ist ja total entspannt gegenüber Klaus Kinski zum Beispiel.
Genau, das hatte ich auch gerade so im Kopf. Weil wenn man Werner Herzog eins nachsagen kann, dann ist es auf jeden Fall die Tatsache, dass er kein Problem hat, mit schwierigen Menschen zu arbeiten. Ja. Und er wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, schlimmer als Kinski kann es nicht mehr werden. Ja. Weil tatsächlich gibt es ja eine lustige Geschichte von Werner Herzog, wie er wirklich den Plan gehabt, Klaus Kinski umzubringen.
Ja,
aber andere Geschichte. Ja. Das wäre wahrscheinlich ähnlich geworden, wenn er mit Eldridge gearbeitet hätte.
Ja. Ich glaube auch aus der Perspektive von Werner Herzog, wenn man jetzt weiß, dass ein Executive Producer beim Film, der muss auch keine Ahnung haben. Der sagt nur, ja, finde ich geil oder finde ich so, aber der macht ja die Kameraarbeit und der ist auch nicht der Regisseur oder der Produzent. Ja. Das heißt, wenn du das Verständnis hast, kannst du natürlich sagen, ja klar, der will meine Ästhetik haben, der möchte mein Qualitätsverständnis haben, das kann ich einbringen. Ich bin der am Mischpult hockt, dafür gibt es andere. Ja? Also insofern gar nicht so abwegig diese Idee, vielleicht auch vom Eldridge. Ja, also das zu den Lügen und Wahrheiten. Kommen wir noch schnell zu dem Buchtipp, Filmtipp und Konzerttipp. Buchtipp ist natürlich die Biografie von Sisters of Mercy, die ich zugrunde gelegt habe. Die heißt Black Planet, der Aufstieg der Sisters of Mercy von Mark Andrews. Die endet auch da, wo wir jetzt mit dieser Folge geendet sind. Das Gute ist, in der nächsten Folge geht es ja dann weiter. Und da erfahrt ihr all das, was in dieser Biografie nicht drinsteht.
Oh ja, ihr lieben Leute, hört unbedingt auch in die nächste Folge rein, weil der Andreas, der hat uns ganz, ganz pikante Details aus der Zeit, die er bei Sisters verleben durfte, berichtet.
Über ihn bin ich übrigens auch auf diese Biografie gekommen, weil er die empfohlen hat und gesagt hat, die stimmt. So war es gewesen. Aus dem, was er dann eben so in Gesprächen auch mit den Leuten mitbekommen hat und so weiter. Deswegen ist diese Biografie auch zu empfehlen. Kommen wir zum Filmtipp. Der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass in dem Film Gegen die Wand vom Fatih Akin eine Szene in einem Club drin ist, da läuft Temple of Love. Und zwar in der neuen Version mit Ofra Haza. Und diese Szene ist eine der eindrücklichsten Szenen, die je in einem Club gedreht worden sind, aus meiner Sicht. Ist auch ein toller Film. Und deswegen ist das der Filmtipp. Der Film ist mit Sibyl Kikeli und Birol Ünel, das sind die Hauptdarsteller gewesen. Es geht eben um eine selbstmordgefährdete, in Deutschland aufgewachsene Türkin, die quasi eine Scheinehe eingeht mit dem alkoholkranken und drogensüchtigen Landsmann, damit sie sich aus dem Joch ihrer Eltern entfernen kann. Ünel ist leider tatsächlich dann später an Alkoholismus, hat er stark gelitten und ist auch gestorben 2020, der Hauptdarsteller, der männliche, fand das sehr eindrücklich, auch wie er gespielt hat. Und die Sibyl Kekil, kaum hatte der Film auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen, fiel der Bild-Zeitung nichts anderes ein, als ihre kurzzeitige Vergangenheit als Pornodarstellerin in die Öffentlichkeit zu zerren und da quasi monatelang drüber zu berichten. Sie haben dann auch eine Rüge vom Pressekodex bekommen wegen Verletzung der Menschenwürde, aber das ist ja Geschäftsmodell der Bild-Zeitung. Ne? Die Sibyl Kekil ist aber immer noch als Schauspielerin unterwegs. Sie hat es auch tatsächlich geschafft, bis auf Games of Thrones war sie dabei. Aber natürlich, so einfallsreich wie amerikanische Filmproduzenten sind, hat sie dort eine Prostituierte gespielt.
Bot sich ja an.
Aber Gegen die Wand ist wirklich ein toller Film. Sie ist auch eine tolle Schauspielerin. Kann man sich angucken, ist ein bisschen älter, aber toller Soundtrack. Und dann habe ich noch einen Konzerttipp für euch. Und zwar, die Band ist ein paar Mal jetzt genannt worden, Psychedelic Furs. Die spielen in Deutschland am 6. November in Hamburg im Grünspan. An der Großen Freiheit ist es und am 8. November in Berlin im Columbia Theater am Columbiadamm. Und die könnt ihr euch anhören, die gibt es nämlich immer noch. Ja, und sind live unterwegs.
Würde ich sagen, war es das für heute? So, dann nochmal einen ganz kurzen Aufruf an euch alle da draußen, ihr lieben Sexhäschen. Wir machen eine Folge über eure Lieblingsbücher oder eure Hassbücher. Auf jeden Fall über Bücher aus den 80er Jahren, zu denen ihr noch irgendeine Beziehung oder zu denen ihr irgendeine lustige Geschichte oder irgendwas zu erzählen habt. Hier der Aufruf an alle, schickt uns Sprachnachrichten oder schickt uns eine E-Mail oder schickt uns auf der Facebook-Seite eine Nachricht. Und am meisten freuen wir uns natürlich über Sprachnachrichten. Die könnt ihr auch gerne als E-Mail an mich versenden. Und zwar ist die E-Mail-Adresse purwin-und-kova@purwin-und-kova.com.
Ja. Wir sind gespannt, was euch da einfällt. Ein paar Sachen haben wir schon bekommen. Aber es können noch mehr sein. Es kann ja nicht sein, dass ihr nichts gelesen oder gehört habt in den 80er Jahren. Also da müssen noch ein paar mehr Meldungen kommen von euch. Ja. Traut euch. Ihr könnt auch mal hier im Podcast on air sein und dann hören euch Tausende von Leuten und erfahren, welches Buch euch geprägt hat in den 80er Jahren.
Ja, erzählt uns von den schlimmen Strafen, die ihr in der Schule bekommen habt, als ihr Siegfried Lenz lesen musstet oder Heinrich Heine oder was man da so liest. Ich habe nie eine Schule besucht, aber hätte ich gerne. Ja. So, tschüss, ihr Lieben.
Ja. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.